Wir gehen ja Vers für Vers durchs Neue Testament am Sonntagmorgen und wir sind im ersten Petrusbrief in Kapitel 5. Ein Christ war auf Wanderurlaub in Afrika und während er da so durch die Savanne wandert, hört er plötzlich ein Geräusch hinter sich und er dreht sich um und er sieht voll Schreck, wie hier ein Löwe aus dem Gebüsch herausspringt und direkt auf ihn zuläuft. Und Mann, er ist verzweifelt, er weiß, weglaufen hat hier eigentlich gar keinen Sinn. Und in seiner Verzweiflung fällt er auf die Knie und schaut auf zum Himmel und fängt an zu beten. Und er sagt, Herr, hilf mir, ich bete um die Bekehrung von diesem Löwen. Ich bete, dass sich der wie ein Christ verhält. Und plötzlich wird es still und er macht die Augen wieder auf und wow, er sieht, wie der Löwe sich hingesetzt hat und der Löwe faltet seine Pfoten zum Gebet. Und dann, als er ganz genau hinhört, kann er sogar die leisen Worte dieses Gebets verstehen und der Löwe betet, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheren hast. Der Apostel Petrus wird zu uns heute über einen Löwen sprechen und er ist ganz sicher kein Christ, sondern das Gegenteil, er ist in völliger Rebellion gegen Gott und er ist der Widersacher von all dem und allem, was für Gott ist. Lass uns im Vers 8 lesen, im 1. Petrus 5. Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Petrus stellt uns hier so ein Warnschild auf. Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein dreieckiges Warnschild mit einem Löwen drin. Ein Warnschild für die verfolgten Christen hier, an die er schreibt in seinem Brief. Warnung für alle Christen. Vorsicht, Löwe! Realität ist, es ist die geistliche Realität, dass es nicht nur einen Löwen gibt, sondern eigentlich ein ganzes Rudel von Löwen. Der Teufel ist nicht alleine, sondern hat seine Freunde, seine Mitarbeiter, die Dämonen. Und die versuchen, uns zu verschlingen, steht hier. Es gibt ein ganzes Heer von Dämonen und wenn wir von Satan und von Dämonen sprechen, sprechen wir nicht irgendwie von einer bösen Energie oder so einer unpersönlichen bösen Macht. Nee, die gibt's nicht. Genauso wenig, wie es eine gute Energie gibt oder eine positive Energie gibt, wie die Esoterik uns das weismachen will. Nee, wir sprechen von geistlichen Persönlichkeiten, von geistlichen Personen. Und wenn immer du irgendwelche geistliche Erfahrungen machst oder übernatürliche Erfahrungen machst, dann machst du immer Erfahrungen mit geistlichen Persönlichkeiten. Entweder mit dem Gott der Bibel oder du machst okkulte Erfahrungen mit dem Teufel oder dämonischen Wesen. Aber es sind echte geistliche Personen, die uns beobachten, die planen, die sehr strategisch vorgehen, um uns von Gott wegzubringen, unseren Glauben, unser Leben, unsere Ehen, unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinden zu zerstören. Seht hier, er sucht, wen er verschlingen könne. Und der Teufel und seine Freunde sind mächtig. Ich glaube, das ist, was damit gemeint ist, wenn er uns als brüllender Löwe beschrieben wird. Ein brüllender Löwe, nicht einer, der sich anschleicht, versteckt, sondern in dem Moment, der brüllt. Warum brüllt der Löwe? Weil er sich bewusst ist, dass er Macht hat. Will einschüchtern, sagt, ich muss mich nicht verstecken. glaube, spricht hier von der Macht des Teufels. Und wir sollten Respekt vor ihm haben. Judas schreibt uns das in seinem Brief, im Vers 9. Er sagt, dass sogar die Engel Respekt vor dem Teufel haben. Dass der Erzengel Michael es nicht gewagt hat, Teufel zu lästern. Er hat gesagt, der Herr, schelte dich. Ich habe immer ein bisschen Bauchweh dabei, wenn ich Christen sehe, die versuchen den Teufel so, ja du, bla bla bla, das hier und das hier. Sollten Respekt haben. Gesunden Respekt. Keine Angst. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Teufel. Oder vor diesen bösen geistlichen Mächten. Teufel ist nicht auf Augenhöhe mit Gott. Er ist nicht der böse Gott, der gegen den guten Gott kämpft, wie es manche Menschen so sehen. Nee, nee. Gott ist der Schöpfer. Teufel ist ein Geschöpf. Dämonen sind Geschöpfe. Gott ist allmächtig. Der Teufel ist es nicht. Gott ist allgegenwärtig, der Teufel ist es nicht. Gott ist allwissend, der Teufel ist es nicht. Die sind absolut nicht auf einer Augenhöhe. Gott ist absolut souverän und steht absolut drüber und mit einem Wort kann er die alle zerstören. Kein Gegenspieler gegen Gott. Er ist ein besiegter Feind. Wir wissen, dass Jesus ihn am Kreuz besiegt hat. Er hat uns Vergebung gebracht, mit Gott in Jesus. Deswegen kann der Teufel uns nicht länger verdammen. Gott sagt uns auch, dass er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Wir haben den Heiligen Geist als Beistand, der uns stärkt. Also wir müssen auf keinen Fall rumlaufen und irgendwie Angst vor dem Teufel haben oder vor dämonischen Wesen. Aber wir wollen nicht realitätsfremd durch die Gegend laufen. Und ich denke, wir sehen hier drei Einstellungen, die wichtig sind in dieser Situation. Zuerst sagt der Petrus uns und seinen Zuhörern hier, seid nüchtern. Oder vielleicht könnte man sagen, denkt klar. Das ist, was man tut, wenn man nüchtern ist. Denkt klar. Es gibt die Menschen, die sagen, oh, es gibt keinen Teufel, daran glaube ich nicht. Okay, die sind realitätsfremd. Die klammern diesen ganzen geistlichen Bereich unserer Realität aus. Und wenn du sagst, oh, den gibt es nicht, dann bist du eigentlich das leichteste Fressen, oder? Wenn du deinen Feind ignorierst, dann ist es einfach, dass er dich fertig macht. Ne? Wenn du mit einem Sack über dem Kopf in den Boxring steigst, wirst du ein leichter Gegner sein, weil du nicht siehst, weil du die Schläge nicht kommen siehst, weil du nicht aufmerksam bist. Du bist völlig ignorant eigentlich von dem, was abgeht. Also es gibt die Leute, die sagen, oh, ich glaube nicht an den Teufel. Und dann gibt es aber, denke ich, viele Christen, die zwar sagen, ja, ich glaube, theoretisch, aber die in ihrem praktischen Leben eigentlich diesen geistlichen Kampf, der abgeht, auch ignorieren. Und Petrus sagt uns, nee Leute, wir müssen nüchtern sein. Wir wissen, Teufel ist da und seine Freunde, die existieren. Wir wissen, unser Leben hier in dieser Welt ist kein Urlaub, sondern ist ein Schlachtfeld. Das ist, was die Bibel uns sagt. Da ist geistlicher Kampf, das ist die Realität. 2. Korinther 2, Vers 11 schreibt der Paulus, seine Gedanken, also die Gedanken des Teufels, sind uns nicht unbekannt. Wir wissen, der Teufel will uns zum Zweifeln bringen. Dass wir Gott nicht mehr vertrauen. Dass wir nicht mehr verfügbar sind für ihn. Oft will er, dass wir an Gottes Güte zweifeln. Warum hat Gott es zugelassen? Wenn er es wirklich gut mit dir meint, will er diese Dinge zulassen in deinem Leben? Und Petrus schreibt hier an verfolgte Christen. Warum lässt Gott es zu, dass mein Mann im Gefängnis sitzt? Oder dass unser Haus niedergebrannt wurde? Oder Bruder oder eine Schwester umgebracht wurde von diesen Christenverfolgern? Warum lässt Gott es zu? Oh, meint er das wirklich gut mit dir? Und der Teufel bringt uns zum Zweifeln. Möchte uns dazu bringen, dass wir Gottes Wort bezweifeln. Gottes Verheißungen bezweifeln. Zum Beispiel, wie wir letztes Mal gelesen haben, all eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Wenn wir das anzweifeln, werden wir ängstlich, fangen an, uns Sorgen zu machen. In Lukas 8 lernen wir in dem Gleichnis vom Seemann, dass der Teufel das Wort Gottes aus den Herzen stiehlt, damit wir nicht glauben, damit wir nicht gerettet werden. Zweite, denke ich, was, und das sind nur ein paar Beispiele, die mir so eingefallen sind, ihr könnt sicher an mehr denken. Zweite, an was ich denken kann, ist, der Teufel möchte uns dazu bringen, dass wir so ein zahnloses Christsein leben. Er möchte nicht unbedingt, dass wir alle Satanisten werden, sondern es langt ihm einfach zu sagen, hey, sei nicht zu radikal mit Jesus. Musst du so ernst nehmen? Hey, guck mal, es gibt so viele andere, die nennen sich auch Christen und die nehmen das Ganze ein bisschen lockerer und ein bisschen Kompromisse muss man eingehen, oder? Wenn man in der Welt leben will und tritt ein bisschen leiser, nimm es nicht so ernst. Drittens, wir wissen, der Teufel will uns verdammen. Er wird der Ankläger der Brüder genannt. Er will uns verdammen. Das ist, zuerst versucht er uns, will uns dazu bringen, zu sündigen, und dann, wenn wir gesündigt haben, dann sagt er, haha, du denkst wirklich, dass Gott noch was mit dir zu tun haben will, nach all dem, was du getan hast? Denkst du wirklich, der wird dein Gebet erhören? Verdammt uns. Und es ist wichtig, dass uns das bewusst ist, der Unterschied zwischen Verdammnis und Überführung. Der Teufel verdammt uns, der Heilige Geist überführt uns von Sünde. Teufel verdammt uns, er will uns von Gott wegtreiben und sagen, Gott will nichts mehr mit dir zu tun haben, will diese Spaltung zwischen dich und Gott bringen. Wenn der Heilige Geist uns überführt, dann legt er den Finger auf Sünde in unserem Leben, aber er weist uns immer auf Jesus hin und sagt, guck, hier ist Vergebung, hier ist Erlösung, hier ist Heil, du kannst umkehren, du kannst wieder neu anfangen. Gottes Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Jesus hat bezahlt dafür. Das ist der Unterschied zwischen Überführung und Verdammnis. Teufel will, dass wir stolz werden. Weil wir haben letzte Woche gelernt, dass Gott dem Stolzen widersteht. Er möchte, dass wir gleichgültig werden, geistlichen Dingen gegenüber oder Gott gegenüber. Dass wir ängstlich werden. Dass wir habsüchtig werden. Wirklich jede Form von Götzendienst. Alles, was dir wichtiger ist, als Gott, möchte uns dazu bringen, dass wir Gott mit irgendwas anderem ersetzen, Materialismus oder was immer es ist. In der Apostelgeschichte 5 haben wir ein Beispiel davon, von Ananias und Sapphira. Es ist ein Beispiel von Habsucht und Ehrsucht, und es wird uns dort gesagt, dass das Ganze vom Teufel inspiriert war. Fünftens, wir wissen, dass der Teufel spalten will. Und Entzweiung bringen will in Gemeinden, in Ehen, in Familien. Das ist so eins seiner Lieblingsspiele, dass er uns gegeneinander aufbringen will. Also wir müssen nüchtern sein, wir müssen wachsam sein, wenn diese spalterischen Gedanken in unseren Kopf kommen. So Gedanken von Neid und Eifersucht und Stolz, wie kann der sich einbilden, das zu mir zu sagen oder so, oder das zu tun, und warum er und nicht ich, und all diese komischen Gedanken, die der Teufel uns manchmal in den Kopf setzt. Oh, er, sie, und er hat das gemacht, und das hat er ganz sicher so gemeint, und wir nehmen das Schlechteste an, und ihr kennt es, oder? Wenn man dann nachts im Bett liegt und nicht schlafen kann, und es bauscht sich immer mehr auf, und man wird so richtig schön bitter, und Teufel liebt es. Parteiungen. Lest den Korintherbrief, Parteienbildung. Sein Werk. Verletzte Gefühle. Oh, das ist ein tolles Werkzeug in der Hand des Teufels. Diese unversöhnlichen Gedanken. Es ist interessant, wenn wir diesen Vers im Kontext lesen, dass uns die Taktiken, die Gedanken des Satans nicht unbekannt sind. Es geht um Unversöhnlichkeit. Ich lese euch mal vor, im 2. Korinther 10 und 11 steht das. Wenn ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich. Denn ich habe, was ich zu vergeben habe, wenn ich etwas zu vergeben habe, um euretwillen vergeben, vor dem Angesicht Christi. Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Also Unversöhnlichkeit spielt direkt in die Arme des Feindes. Und Paulus sagt, seine Gedanken sind uns halt unbekannt. Deswegen habe ich mich entschieden zu vergeben. Ist so wichtig. Wir müssen aufpassen, wenn unsere Emotionen außer Kontrolle geraten. Zum Beispiel im Epheserbrief schreibt uns Paulus über Zorn. Zorn, alle unsere Emotionen sind an sich nicht schlecht. Das ist ja was Gottgegebenes. Und Zorn kann ein sehr guter Indikator sein, dass etwas nicht in Ordnung ist in der Beziehung. Aber Zorn ist ein ganz ein schlechter Problemlöser. Und so, wenn wir von Zorn überwältigt sind, dann treffen wir ganz selten gute Entscheidungen. Treffen sehr schlechte Entscheidungen. Und dann sagen wir und tun wir oft Dinge, die andere verletzen. Und ich weiß es, ich war ein sehr zorniger, aufbrausender, junger Kerl und habe oft andere verletzt und mich selbst verletzt und keine schöne Sache. Unfrieden gelebt und Unfrieden in das Herz von anderen gebracht und in das Zusammenleben hat meiner Familie echt das Leben schwer gemacht. Und Zorn kann zwei Ausprägungen haben. Es kann so ein explodierender Zorn sein, den ich hatte. Boah, du lass es raus, verletzt andere und dann irgendwann ist es auch wieder schnell vorbei und dann ist es wieder gut. Aber der Scherbenhaufen ist trotzdem noch da. Und dann gibt es aber auch diesen stillen, in sich hineinfressenden Zorn. Und das ist der, der Groll in unser Herz bringt und Bitterkeit. Und deswegen steht im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 26, zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Also in diesen Gedanken des Weiterarbeiten zu lassen und diesen Zorn, ja, man spricht es nicht aus, man konfrontiert das Problem nicht oder spricht die Person nicht an, mit der man gerade ein Problem hat, sondern es arbeitet im Stillen und es bauscht sich auf und da ist dieser Groll und diese Bitterkeit. Nee, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum, steht da im Epheser 4. Sechstens, der Teufel will uns in Kompromisse verstricken und will uns zur Sünde ermutigen. Ist klar, ne? Der Teufel will uns versuchen. Er wird der Versucher genannt. Teufel und seine Freunde, die kennen uns gut. Die beobachten uns, die kennen unsere Stärken, unsere Schwächen, unser Fleisch, wie die Bibel das nennt, ja, diese sündigen Impulse in uns. Und der Teufel hakt dann genau da ein, wo wir schwach sind. Und das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt. Der eine kämpft mehr mit Lust, der andere kämpft mehr mit Habsucht oder mit Ehrsucht oder einfach diese selbstverletzte Gefühle und so. Unterschiedliche Ausprägungen, aber der Teufel weiß es und er hakt genau da ein, wo er uns packen kann. Und es sieht nicht immer hässlich aus. Ne? Der Teufel läuft nicht unbedingt herum. So ist das traditionelle Bild. Nee, Versuchungen kommen oft in sehr schönen Verpackungen. Es gibt so viele schöne, nette Jungs und Mädels, die, oh ja, sie sind nicht wirklich Nachfolger Jesu, aber oder ein Karriereangebot. Und dann wisst ihr, gibt es die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Versuchungen kommen oft in einer schönen Verpackung. Und wir müssen die Taktiken des Feindes kennen, wir müssen seine Garderobe kennen. Er gibt sich als Schlange, so hinterlistig, nicht offensichtlich im Hintergrund. Er gibt sich manchmal als brüllender Löwe, um uns einzuschüchtern, uns Angst einzujagen. Und eine ganz beliebte Verkleidung ist 2. Korinther 11, der Engel des Lichts. Sieht so schön aus. Die Bibel spricht von Lehren von Dämonen. Und viele Sekten haben so begonnen, ne? Die Mormonen, oh, der Engel Moroni ist erschienen und hat seine Sonderlehren da gebracht. Oh, das hat aber toll ausgesehen und er war so strahlend und so schön und Menschen haben alle möglichen tollen esoterischen Erfahrungen und es fühlt sich so gut an. Ja, Engel des Lichts. Mohammed, als er zuerst seine Offenbarungen bekommen hat, war eigentlich selber überzeugt, dass es vom Teufel kommt. Und dann später hat ihn seine Frau überzeugt, dass es doch Gott sei und dass er der berufene Prophet sei und das weiterverbreiten soll. Auch interessant. Einfluss unserer Kultur, unchristliche Philosophie hin. Müssen wir uns auch im Hinterkopf behalten, dass der Teufel Menschen gebraucht, genauso wie Gott Menschen gebrauchen will. Und ich sage nicht, dass das denen immer unbedingt bewusst ist. Ich meine, wir selbst können zu Werkzeuge des Teufels werden und Spaltung bringen in Gemeinschaft, in unsere Ehe, und einfach wenn wir nicht wachsam sind. Menschen können von Gott gebraucht werden. Und das sind nicht nur die Stars, die ganz offensichtlich ein unmoralisches Leben leben und perverse Botschaften in ihren Liedern verbreiten. Das ist eine Form davon. Denkt an die Frau Hiobs, die zu ihm gesagt hat, ach Schatz, fluch dem Herrn und dann stirb. Wenn so eine Frau hast, brauchst du keine Feinde mehr. Ne? Aber einfach gottloser Rat. Weltliche Seelsorger geben oft gottloser Rat. Ein unlängstes Gespräch mit einem Ehepaar, die waren bei irgendwelchen Seelsorgern und der Rat von denen war, ja, trennt euch. Schön ist, wie die Welt es sieht. Denkt an Petrus. Jesus hat über sein Kreuz gesprochen und Petrus hat gesagt, oh nein, nein, Herr, das soll dir nicht widerfahren, nicht das Kreuz für dich. Und was hat Jesus gesagt? Geh weg von mir, hinter mich, Satan. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Teufel hat dem Apostel Petrus in dem Moment Gedanken in den Kopf gesetzt, die nicht nach dem Sinn Gottes waren, sondern menschlich waren. Und ihr könnt an Judas denken, das ist offensichtlich, dass der Teufel ihn gebraucht hat. Also erstens, lasst uns nüchtern sein. Lasst uns geistlich klar sehen, diese Dinge klar sehen. Und dann zweitens sagt uns Petrus, wacht, seid wachsam. Das heißt, rechnet mit geistlichen Angriffen in eurem Leben. Sowas sollte uns nie überraschen. Das ist die Realität. Wir leben auf dem Schlachtfeld. Also rechnet damit. Wie gesagt, die meisten Christen glauben zumindest theoretisch an die Existenz des Teufels. Aber viele ignorieren diesen geistlichen Kampf in ihrem ganz praktischen Leben und leben eigentlich so ein bisschen, sag mal, ich hoffe, das verletzt jemanden, so geistlich naiv vor sich hin. Lassen sich sehr leicht ablenken, verstricken sich schnell mal so in alle möglichen Kompromisse, leben in unversöhnten Beziehungen, lassen so diese negativen Gedanken laufen und sich von negativen Gefühlen treiben und machen sich nicht bewusst, dass zumindest ein Teil davon vom Teufel und seinen Freunden inspiriert sein kann und dass es eigentlich in seine Hände spielt und nicht das ist, was Gottes Wille ist. Und dann fangen Christen an, gegen Menschen zu kämpfen oder gegeneinander zu kämpfen, statt eigentlich diese geistlichen Mächte, die wirklich unser Feind sind. Wer von euch schaut denn gern diese Naturfilme an, so Afrika, Safari, die Tiere? Ich gucke mir solche Dinge gern an. Und manchmal sieht man so diese Dinge. Der Löwe, der auf der Jagd ist. Und da liegt er irgendwie versteckt im Gebüsch und bewegt sich so und vielleicht am Wasserloch oder irgendwo, wo er weiß, die Tiere sind. Und dann kommt da dieses unschuldige kleine Bambi, die Gazelle oder was, und steht da am Wasser, so auf wackeligen Beinen, guckt so unschuldig durch die Gegend und das Bambi wandert dahin und das ist nervenaufreibend, oder? Du guckst dir und sagst, nein, nein, Bambi, geh nicht dorthin, nicht dorthin. Und ihr wisst, wie es immer ausgeht. Der Löwe springt raus. Bambi ist tot. Oh, Mann. Ihr könnt es auch geistig beobachten. Manchmal könnt Geschwister beobachten und denkt ihr, nein, nein, geh dort nicht hin. Hier, es gibt Orte für alle von uns, von denen wir uns fernhalten müssen. Und ich meine, jeder von uns könnte heute irgendwas tun, was uns zerstören würde. Unser Zeugnis, unseren Ruf, was uns kaputt machen würde. In den Sprüchen ist zum Beispiel die ganz klare Warnung vor der Ehebrecherin. Da sagt Gott, geh nicht mal hin in die Nähe von dem Haus. Von der. Bleib weg. Oder vielleicht ist es diese Website. Mit diesen Bildern, die uns Männern überhaupt nicht gut tun. Nein, bleib weg davon. Oder vielleicht ist es das Pub. Oder die Party, wo du weißt, hey, da wird angemacht und da laufen Dinge, die eine Versuchung sind. Ah, bleib weg davon, Bambi. Da sitzt der Löwe im Gebüsch. Oder diese Gedanken von Unversöhnlichkeit und Neid und Eifersucht und Stolz und schlechte Gedanken über andere und selbstzentrierte Gedanken. Oh, der hat es sicher so und so gemeint. Und warum sie und nicht ich? Und oh, das kann ich niemals verzeihen, es werde ich heimzahlen. Und bleib da weg, geh dort nicht hin. In deinem Denken, Bambi. Warnschild, Vorsicht, Löwe. Und Leute, 90% von dem geistigen Kampf findet da oben statt. In unseren Gedanken. Also lasst uns nicht naiv sein und so träumend durchs Märchenland laufen, durchs Christliche. Nee, wir sind am Schlachtfeld. Es ist kein Spielplatz. Der Satan spielt nicht. Er ist darauf aus, zu verschlingen. Es geht um Leben und Tod. Und auch wir dürfen nicht herumspielen. Nicht mit Versuchungen oder solchen Dingen irgendwie spielen. Wir müssen realistisch sein. Wir müssen erwarten, dass wir versucht werden. Dass der Teufel versuchen wird, uns zu spalten, zu verdammen, uns von Gott wegzubringen. Wir müssen es erwarten, wachsam sein. Zweitens, wir müssen es erkennen. Und drittens, wir müssen den Kampf aufnehmen. Wir müssen mit diesen Dingen umgehen. Und das ist der dritte Punkt hier im Vers 9. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Zu widerstehen, wie kämpfen wir? Widerstehen, standhaft bleiben, das ist unsere Berufung. Wir müssen nicht irgendwie so Ghostbusters irgendwie so rumrennen und den Teufel jagen. Nee, wir müssen einfach widerstehen und standhaft sein für das Reich Gottes. Einfach stehen. Nicht Versuchungen oder solchen Gedanken oder Gefühlen, in welcher Form auch immer so ein Angriff kommt, dem nicht nachgeben. In Jakobus 4, Vers 7 schreibt uns Jakobus, unterwerft euch nun Gott, das Erste, und zweitens widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Also in diesem geistlichen Kampf, erstens unterwirf dich Gott. Vers 6 haben wir das auch gesehen. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Das ist das Wichtigste. Eine klare Ausrichtung auf Gott. Klare Nachfolge von Jesus. Dass wir ihm vertrauen, dass wir mit ihm leben, dass wir ihm dienen, Gemeinschaft mit ihm pflegen, dass wir sein Wort kennen. Und dann in Zeiten der Versuchung und der Anfechtung, dass wir uns ihm ganz bewusst anvertrauen und ihm um Hilfe bitten. Wir dürfen nie versuchen, aus eigener Kraft geistig zu kämpfen. Und dann das Zweite ist, dem Teufel und seinen Freunden zu widerstehen. Und wenn wir das tun, haben wir die Verheißung, dass er fliehen wird von uns. Also widersteht. Haltet euch fern von Versuchungen so weit wie möglich. Paulus sagt uns auch, treibt nicht Vorsorge für euer Fleisch. Das ist einfach blöd. Wenn es sein muss, renn weg, wie Josef weggelaufen ist in der Unterhose. egal. Denk nicht, dass du stark genug bist. 1. Korinther 10 heißt es, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er falle. Pass auf, wenn du so Gedanken hast. Habe ich was falsch? Dass er nicht falle. Ja. Okay. Seht ihr? Muss ein geistiger Angriff sein. Ich zitiere hier Gottes Wort. Völlig falsch. Ich lese euch's vor. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Also diese Gedanken, oh, mir würde das nie passieren. Ja, diese Drecksau, was Bruder so und so da gemacht hat. Ich würde sowas nie. Hey, pass auf, wenn du so Gedanken hast. Das ist der erste Schritt in den Fall. Und wenn du in Versuchungen bist, dann widerstehe im Vertrauen auf Gott. Und wie gesagt, dieser Kampf findet vor allem in unseren Gedanken statt. Ich lese euch vor, was Paulus im 2. Korinther 10, Verse 4 und 5 schreibt. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also menschlich, sondern mächtig. Gott hat uns mächtige Waffen gegeben zur Zerstörung von Festungen. Und so zerstören wir Vernünfteleien. Also es geht hier um Denken. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Also es geht um Gedanken. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann meistens nicht so wirklich unterscheiden, woher kommt es jetzt. Kommt es von mir, von meinem Fleisch, kommt es vom Teufel, hat der da irgendwas damit zu tun, was mir da gerade durch den Kopf schwirrt. Ist eigentlich auch nicht so wichtig, woher es kommt. Wichtig ist, was wir damit tun, wie wir damit umgehen. Die Bibel sagt uns, prüft alles. Also wir müssen so diesen kleinen Wächter hier in unseren Gedanken haben, der Gottes Wort in der Hand hat und prüft. Und wenn da jetzt so ein Gedanke kommt, der eigentlich gegen Gottes Wort ist, gegen Jesus, gegen seinen Sinn, und ich meine, es ist meistens recht offensichtlich, dann muss der kleine Wächter hier Stopp sagen. Und das sind wir. Ne? Wir müssen das bewusst sagen, hey, stopp, dieser Gedanke, das ist nicht gottgefällig, so zu denken. Das ist zerstörerisch, ist nicht aufbauend. Wir müssen sagen, hey, halt, stopp. Will ich nicht weiterdenken, im Einhalt gebeten. Und dann können wir dem Gottes Wort entgegenhalten. Wie Jesus es getan hat, als er versucht wurde. Er hat immer gesagt, es steht geschrieben in Gottes Wort. Also es steht geschrieben, zum Beispiel vergebt einander. Oder treibt nicht Vorsorge für das Fleisch. Oder unser Denken, dass wir nur aufbauende Gedanken, die dem anderen Gnade geben, denken sollen. Es gibt keine Verdammnis für die in Jesus Christus sind. Römer 8, Vers 1. Und dann müssen wir uns abwenden von diesem Gedanken und Gott gehorsam sein. Zum Beispiel unsere negativen Gedanken durch positive ersetzen. Statt dass wir schlecht über so und so reden, für den beten. Ihn segnen. Wir hingehen und um Vergebung bitten. Und uns versöhnen, wenn unsere Beziehungen nicht okay sind und versöhnt sind. Epheserbrief, Kapitel 6, Verse 10 und folgenden, da habt ihr eine Liste von der geistigen Waffenrüstung. Könnt ihr selber nachlesen, ist die Hausaufgabe für heute. Kann dann ins Detail gehen, aber da haben wir Dinge wie Wahrheit und die Gerechtigkeit, die Jesus uns gebracht hat. Das Evangelium des Friedens, auch eine friedfertige Einstellung zu haben. Glauben, das Heil, das Jesus uns gebracht hat, das Wort Gottes, Gebet. Hebräerbrief nennt uns Gemeinschaft mit den Geschwistern als einen Schutz. Wenn ihr diese Filme anschaut, die Löwen fressen meistens diese süßen kleinen Bambis, die von der Herde abgekommen sind, die einsam irgendwo herumwandern, die sind ohne Schutz. Die Herde, die Gemeinschaft, der Leib Christi bietet einen Schutz. Und da sind Hirten da. Das ist ein Schutz. Und es ist ein Segen, dass wir nicht alleine kämpfen müssen. Das spricht auch Petrus hier an, in Vers 9. Er spricht von der Bruderschaft in der Welt, dass die dieselben Leiden durchmachen. Hey, die machen dasselbe durch wie du. Allein das ist oft schon so ein befreiende Erkenntnis. Ich denke, einer dieser Schlüsselmomente, an unserem True Love Tag war, als Lenz über Pornografie und Internet-Pornografie-Versuchungen da gesprochen hat und mal gefragt hat, wer hat schon mal gekämpft damit? Es waren alle. Und das ist schon allein so befreiend, zu sagen, hey, ich bin nicht allein, das Zeug ist so zugänglich, es ist so einfach, es kommt manchmal auf unseren Bildschirm, ohne dass wir es wirklich wollen. Wir alle kämpfen damit. Ich bin nicht der Einzige, der Teufel hat versucht, mich zu verdammen. Hey, du kannst, die sind alle so heilig hier in der Gemeinde und du bist so eine Sauna, du kannst das jetzt nicht hier irgendwo ansprechen oder so. Und der versucht, dich wegzutreiben von der Herde. Ja, Teufel. Und es ist schon so gut, allein die Erkenntnis, ich bin nicht alleine. Ich kann zu meinem Bruder hingehen und sagen, hey Bruder, ich kämpfe hier gerade wirklich mit Mist und bet für mich. Halt mich verantwortlich, ruf mich morgen an und frag mich, ob ich mich sauber gehalten habe, ob ich standhaft geblieben bin. Das löst schon so viel von diesem Krampf und diesem Kampf auf. Allein wenn wir ehrlich sein können mit diesen Dingen. Ihr Ehepaare, wer von euch hat schon mal einen Konflikt gehabt? Ja, alle, oder? Schaut euch um. Das ist gut, das zu sehen. Wir sind alle Menschen, wir reiben uns aneinander, wir sind Sünder. Wir kämpfen manchmal in unseren Ehen. Das betrifft uns alle, das betrifft auch mich. Hey, und wenn ihr am Kämpfen seid und ihr merkt, wir kommen allein nicht mehr zurecht, dann holt euch Hilfe. Problem unter Christen ist oft, dass wir alle so rumrennen und uns geistlich ergeben, als wir wirklich sind. Weil Probleme haben die anderen. Wenn du Gebet brauchst, Bruder, komm zu mir. Ne? Nee, wir brauchen es alle. Wir sind ein Leib. Wir brauchen alle Hilfe. Und Jennifer und ich, wir haben das am Anfang schon klar gemacht. Wenn wir jemals in unserer Ehe an einen Punkt kommen, wo wir alleine nicht weiterkommen, dann rennen wir irgendwo hin um Hilfe. Leute, ist es nicht wert, dass wir unsere Ehen an die Wand fahren, einfach weil wir zu stolz sind und irgendwo dieses komische geistliche Mäntelchen, was euch eh niemand glaubt, umhängen und weil wir uns was vormachen. Und leider Gottes, viele kommen erst, wenn es fast zu spät ist. Und dann eine schon beim Scheidungsanwalt war, was auch völlig unbiblisch ist eigentlich. Also kommt, lasst uns offen sein. Lasst uns Hilfe suchen und annehmen, wenn wir sie brauchen. Das gehört dazu, zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben, dass wir uns demütigen unter die mächtige Hand Gottes. Es ist ein Teil von Demut, dass wir sagen, hey, ich habe nicht alles im Griff, ich brauche Hilfe. Und es ist so befreiend, wenn wir herausfinden, ja, weißt du was, meine Brüder und meine Schwestern haben genau dieselben Probleme wie ich. Also können wir zusammenstehen. Lasst euch vom Teufel nicht eure Reinheit zerstören, lasst euch nicht eure Ehen, eure Familien zerstören, lasst euch nicht euer Zeugnis zerstören, lasst ihm nicht unsere Gemeinde zerstören, die Einheit zerstören. Kämpft! Und wenn ihr Hilfe braucht, dann nehmt sie in Anspruch, egal was es braucht. Lasst uns noch kurz hier diesen konkreten Kampf der Empfänger dieses Briefes anschauen. Er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, befestigen. Nee, ich wollte noch den anderen Vers. Dem widersteht, standhaft Vers 9, durch den Glauben, der wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also ein konkreter Angriff da war Leiden, war Verfolgung um Jesu Willen. Das war das Brüllen des Löwen in ihrem Leben gerade. Nicht so ein hinterlistiger, leiser Angriff, so ein lautes Brüllen. Da waren Menschen, der Kaiser in Rom, der mächtigste Mann der Welt, aufgestachelt vom Teufel offensichtlich die Christen zu verfolgen. Da waren diese Drohungen da. Leute, wenn ihr an Jesus festhaltet, dann werden wir euch einsperren und foltern und töten und wir werden euch ausrauben, alles wegnehmen, was ihr habt. Versuchen war, aus Angst, aus Menschenfurcht Jesus zu verleugnen. Oder zumindest ein bisschen leiser zu treten. Vielleicht auch an der Liebe Gottes zu zweifeln. Gott, warum? Warum lässt du das zu, dass uns das passiert. Die Herausforderung war hier, treu zu bleiben bis zum Ende. In der Offenbarung im Kapitel 2, im Vers 10, schreibt Jesus einen Brief an die Gemeinde in Smyrna und er schreibt ihnen, das war auch eine verfolgte Gemeinde, und er schreibt ihnen, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Oh, ich habe gedacht, Jesus ist gekommen, dass wir immer reich sind und schön und alles gut ist. Nee. Das ist auch so die Werbeabteilung des Teufels. Ne? Dann kann er uns, wenn die Dinge mal nicht so laufen, kann er uns schön verdammen und enttäuschen und uns von Gott wegziehen. Nee, Gott hat uns nie verheißen, dass wir nicht leiden müssen als Christen. Hat uns nie verheißen, dass wir nicht getötet werden, vielleicht sogar. Seht hier, Brief an die Gemeinde in Smyrna, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Das ist eine begrenzte Zeit, aber ihr werdet Bedrängnis haben. Und seht ihr, dass hier ausgesagt ist, der Teufel wird sie in Gefängnisse werfen. Hat er natürlich jetzt nicht persönlich getan, sondern er hat Menschen gebraucht. Aber es war inspiriert von dem Teufel. Und dann sagt er den Christen, seid treu bis zum Tod. Also es gibt offensichtlich Christen, die in diesem geistlichen Kampf ihr Leben lassen. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wow. Du wirst getötet um Jesu Willen, aber ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Du wirst Sieger sein, obwohl du dein physisches Leben verlierst. Naja, irgendwann verlieren wir es sowieso. Lass uns das mal aus der Perspektive betrachten. Das ist wenigstens ein würdiger Tod, ne, wenn wir es für Jesus verlieren. Aber wir können Sieger sein über den Teufel, obwohl er uns tötet. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Wir haben nicht die Verheißung, dass wir nicht leiden müssen als Christen, dass wir nicht verfolgt werden, dass wir nicht vielleicht sogar getötet werden. Und für uns scheint das vielleicht weit entfernt, aber für viele Geschwister heutzutage ist es eine Realität, eine tägliche Realität. Aber wir haben die Verheißung, dass Jesus mit uns ist. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieses Zeitalters. Und wir wissen, dass er das, was der Teufel zum Bösen beabsichtigt, verwendet und es zum Guten gebraucht in unserem Leben. Denkt an Paulus im 2. Korinther Kapitel 12, wo er spricht von diesem Dorn im Fleisch, den er hatte, wahrscheinlich eine Krankheit. Oh, aber Christen sind doch nie krank. Ja, das ist auch so eine Lehre von Dämonen. Lest die Bibel. Paulus hat seinen Mitarbeiter krank zurückgelassen. Bin sicher, hat für sie gebetet. Und oft wurden Menschen geheilt auf das Gebet von Paulus, aber sicher nicht alle. Und wir sehen es im Leben von Paulus. Er hatte diesen Dorn im Fleisch, was immer das war, vielleicht eine Krankheit. Und da wird ausgesagt, dass es ein Bote des Satans war. Gott hat zugelassen, dass der Teufel ihn da angreift, weil Paulus so große Offenbarungen hatte, damit er nicht zu stolz wird. Das war das wirklich Gefährliche, dass sich überhebt und unbrauchbar wird für Gott. Und Paulus hat aber gesagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Gott hat diese Schwachheit gebraucht, um Paulus eigentlich zu stärken. Und wie gesagt, Gott verwendet manchmal den Teufel auch als sein Werkzeug und lässt Anfechtungen, Angriffe zu, zum Beispiel um uns zu stärken, um uns zu reinigen, um uns zu prüfen. Und ja, der Teufel mag dich vielleicht töten, aber du kannst ihn trotzdem besiegen, obwohl er dich tötet. Nämlich, wenn du Jesus treu bleibst. Das war die Versuchung der Christen hier, dass sie anfangen, an Gott zu zweifeln. Wollte sie von Gott fernhalten durch die Verfolgung, die sie erlebt haben. Und hey, Jesus hat gesagt, fürchtet euch die, die euch töten können und weiter nichts tun können. Fürchtet den, der die Macht hat, eure Seele in die Hölle zu werfen, und das ist Gott. Also du kannst den Teufel besiegen, obwohl er dich tötet. Du wirst nicht mit ihm in die Hölle gehen, sondern du wirst in den Himmel gehen mit Jesus, in seine Herrlichkeit. Er wird der ewige Loser sein, du wirst der ewige Gewinner sein. Also wir müssen auch mit dieser ewigen Perspektive leben und den geistlichen Kampf kämpfen. Ich habe gestern auf der Straße mit einer Frau geredet, die wollte nichts von Gott wissen, weil sie so viel Leid erfahren hat in ihrem Leben. Und hey, wenn du durch eine schwere Zeit gehst, lass dich durch diese Schwierigkeiten, durch diese Prüfungen nicht von Gott wegtreiben, sondern lass zu, dass sich diese schwierige Zeit näher zu Gott hintreibt. Vers 10, der Gott aller Gnade aber, und ich mag diese Abers in der Bibel. Ja, hier ist ein brüllender Löwe, hier ist geistlicher Kampf, aber hier haben wir ein Aber, der Gott aller Gnade. Aber, Gott hat Gnade, auch für deine Situation, ganz egal, was du durchmachst. Und selbst die, die ihr Leben lassen müssen für Jesus, haben Gnade von Gott. Denkt an Stephanus und lest nach, welche Gnade er hatte und wie friedvoll und mit freudiger Erwartung Gott ihn nach Hause geholt hat, obwohl er umgebracht wurde. Gott hat Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Das ist unsere Bestimmung und das ist unsere Hoffnung. Er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt. Ohne kurze Zeit. Ich mag auch das. Unser Leiden hier in dieser Welt wird nicht ewig sein, nicht endlos sein, sondern eine kurze Zeit. Vorübergehendes Leid, nicht ewiges Leid. Und er wird euch vollkommen machen. Werk in euch tun. Euch zu reifen. Wir haben ganz am Anfang vom Petrusbrief davon gesprochen. Ne? Petrus, der Fels. Felsen, Steine entstehen, wenn Sand durch Druck und Hitze komprimiert wird. Werden wir von Sand und Dreck zu einem Felsen. Und wenn der ganze Prozess weitergeht, das Endprodukt ist ein Edelstein eigentlich. Ne? Noch mehr Druck und noch mehr Hitze. Und das ist Gottes Plan. Gott benutzt oft diesen Stress, sage ich mal, in unserem Leben, diesen Druck in unserem Leben, diese Schwierigkeiten in unserem Leben, um uns zu formen, um uns zu Edelsteinen zu machen. Er wird uns vollkommen machen und in der Ewigkeit wirklich perfekt vollkommen. Und er wird uns befestigen, er wird uns kräftigen. Wir sind nie allein in unserem geistigen Kampf hier in dieser Welt. Heiliger Geist ist bei uns. Er wird uns gründen. Philipper 4, Vers 13. Alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Vers 11, ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen? Amen, ja, lest hier. Amen. Er ist allmächtig. Er ist der Allmächtige und der Teufel kann wirklich nur tun, was Gott ihm erlaubt. Er ist an der Leine von Gott. Vers 12, durch Silvanus oder Silas, den kennen wir auch, Reisegefährte von Paulus auch, und durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der er steht. Silas oder Silvanus hat wahrscheinlich diesen Brief geschrieben. Der Paulus hat ihn diktiert und hat einen sehr feinen griechischen Stil. Schreibstil hier. Und er bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es ist die Gnade Gottes, durch die wir bestehen. Paulus schreibt an den Timotheus, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und interessanterweise, der Kontext ist auch da, Leiden und Kampf. Aber sei stark in der Gnade. Vers 13, es grüßt euch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Babylon, meisten denken, es ist Rom, es ist so ein Deckwort für Rom. Es könnte natürlich das wirkliche Babylon sein, könnte Jerusalem sein, aber die meisten denken, dass Rom damit gemeint ist. Ausleger diskutieren auch, wer die Miterwählte ist. Manche glauben, dass es die Frau von Petrus ist, andere glauben, dass es einfach eine Mitarbeiterin von ihm war. Oder andere glauben, dass es die Gemeinde in Babylon, was immer Babylon dann ist, war. Gemeinde in Rom vielleicht. Und dann haben wir den Markus. Wissen wir auch nicht genau, wer das ist. Markus, mein Sohn. Könnte sein, dass es wirklich der leibliche Sohn von Petrus war. Meisten glauben aber, dass es Johannes Markus war, auch ein Reisegefährte des Paulus. Ihr wisst, er hat versagt. Und Paulus und er haben sich getrennt. Interessant ist, dass der Silas, der andere hier, seinen Platz eingenommen hat. Und es ist schön, die wieder hier zu sehen, zusammen, versöhnt, bei Petrus hier gemeinsam. Dieser Johannes Markus hat das Markus-Evangelium geschrieben. Und es war wahrscheinlich der Bericht von Petrus, den der Markus hier aufgeschrieben hat. Und zum Abschluss grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Das ist ja nicht die biblische Entschuldigung, Mädels abzuknutschen, Jungs. Es war ein heiliger Kuss auf die Wange. Wir würden es heute so übersetzen, seid freundlich zueinander und liebevoll. Und Leute, wir wollen eine Gemeinde sein, wo Menschen sich willkommen fühlen, die liebevoll ist, wo Menschen sich geliebt fühlen und angenommen fühlen. Lasst das hier unser Ziel sein. Und zum Abschluss, Friede euch allen, Shalom, die ihr in Christus Jesus seid. Wahrer Friede kommt nur von ihm. Gerade wieder eine Ehe abgestürzt. Nächste Woche ist der weltweite Gebetstag für die verfolgten Christen. Und es passt eigentlich sehr gut, dass wir uns, nachdem wir den ersten Petrusbrief studiert haben, der ja an verfolgte Christen geschrieben war, dass wir uns Zeit nehmen, auch für die verfolgten Christen einzutreten. Also ich möchte nächste Woche den Gottesdienst wieder mal ein bisschen anders machen und wir wollen uns konkret Zeit nehmen, an unsere verfolgten Geschwister zu denken und für sie einzutreten im Gebet. Und das passt hier eigentlich perfekt zu unserem Thema. Und dann in 2 Wochen fangen wir den 2. Petrusbrief an. Gibt euch den Vorteil, dass ihr 2 Wochen habt, um den 2. Petrusbrief mal durchzulesen. Auch ein kurzer Brief. Und möchte euch prinzipiell immer ermutigen, vorauszulesen, den nächsten Abschnitt, den wir durchnehmen. Das wird euch helfen, das große Bild im Blick zu haben. Lasst uns noch beten zum Abschluss und nochmal herzliche Einladung, nachher Gemeinschaft zu haben und auch hier zu bleiben zum gemeinsamen Mittagessen. Vater, wir wollen dir Danke sagen für den Tag heute, Sonntag, den Tag des Herrn, Tag, den du uns geschenkt hast, Gelegenheit, Gemeinschaft zu haben. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns wieder mal an die geistliche Realität erinnert hast und uns den Kopf wieder mal ein bisschen zurechtgerückt hast und sehr klar sehen. Und ich bitte dich dafür, Herr, dass wir in unserem Leben, in unseren Familien, in unserem Zusammenleben nie vergessen, dass wir in einem geistlichen Kampf sind und dass wir nicht gegeneinander kämpfen oder gegen Menschen, sondern dass da oft geistliche Dinge abgehen. Und ich bitte dich, dass du uns allen die Weisheit gibst, es zu erkennen und wirklich biblisch und richtig damit umzugehen, dass wir an diesen Dingen wachsen und nicht irgendwie zu Fall kommen oder vielleicht sogar anders sind, dass andere zu Fall kommen oder dass Spaltung reinkommt in unsere Gemeinde oder unsere Beziehungen. Gib uns da Weisheit und gib uns deinen Schutz, Herr. Wir wollen das beten, was du uns gelehrt hast. Führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dafür danken wir dir.